D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch hat das gehört, was ihr auch gehört habt. Der Anstieg der weltweiten Temperatur soll auf 2 Grad begrenzt werden. Soll. Ob's gelingt, kann niemand garantieren. Auch nicht Professor Ulrich Kubasch von der Freien Universität Berlin. Er jedoch weiß, dass fast ausschließlich die Treibhausgase schuld daran sind, dass das Klima sich überhaupt erwärmt, mit Folgen für die Menschheit insgesamt.
Für Wissenschaftler müssen Sachen wissenschaftlich korrekt sein.
Überall sind über die letzten 50 Jahre die Kinderzahlen zurückgegangen.
Politiker haben dann immer noch so ein gewisses politisches Gespür, wie man das vielleicht anders formulieren sollte.
Im Moment etwa gewinnt die Menschheit 80 Millionen Menschen pro Jahr hinzu.
Dann sagen die Wissenschaftler zum Beispiel, es wird bis zu 8 Grad warm. Und dann sagen die Politiker, die Temperatur wird doch nicht unter 2 Grad fallen oder irgendwie sowas.
Je mehr Wohlstand in einer Gesellschaft, desto niedriger sind die Kinderzahlen.
In den letzten 10 Jahren war es deutlich wärmer als irgendwann die letzten 150 Jahre.
Also wenn Geld da ist, überlegt man sich Fernseher, Urlaubsreise oder noch ein zusätzliches Kind.
Und die Frage ist, was passiert jetzt in der Wirklichkeit?
Der Meteorologe Kubasch klärt uns zunächst darüber auf, wie die Sachstandsberichte der Vereinten Nationen entstehen und analysiert werden. Und dann vermittelt er uns auch noch einen Ausblick darauf, wie sich die klimatischen Verhältnisse in naher und ferner Zukunft entwickeln dürften. Wie für die Wissenschaft üblich, er präsentiert Modelle mit diversen Annahmen, auch solchen, in denen sich die Temperatur auf bis zu 9 Grad erhöhen könnte. Sein Thema lautet der Einfluss des Menschen auf das Klimasystem der Erde. Wir berichten wie schon am vergangenen Wochenende von der Sommeruni der Berliner Akademie 2014 in Zusammenarbeit mit der Freien Universität unter dem Thema Mensch und Umwelt.
Gut, ich werde einfach mit einer Einleitung beginnen, dann etwas über die Beobachtung des Klimawandels sagen, über das Prozessverständnis, was wir vom Klimawandel haben und dann zeigen, wie sich das Klima möglicherweise in der Zukunft entwickeln wird und einen Ausblick geben. Es gibt also jede Menge Bilder zum Klimawandel. Die Bild-Zeitung hier mit Berliner Tor unter Wasser. Ist die Katastrophe noch zu stoppen? Dann gibt es ein Buch von Michael Crichton, das ist der von Jurassic Park, der Autor, State of Fear, der also in seinem Buch mehr oder minder sagt, der anthropogene Klimawandel ist eigentlich nur eine Erfindung von Professoren, um sich ihr Zubrot zu verdienen. Und dann gibt es noch diesen Film, The Day After Tomorrow von Emmerich, wo New York unter Schnee und Eis versinkt und dann eine Rettungsaktion gestartet wird. Die Hälfte der USA wird nach Mexiko evakuiert. Es gibt dann auch entsprechende Bilder in der Tagespresse. Also hier so eine Telefonzelle, das ist in England dieses Jahr, wo die Frau da durchs Wasser radelt. Und jedes Mal, wenn so ein Bild auftaucht, kriegen wir am Meteorologischen Institut Anrufe und sollen Stellung nehmen. Sehen dann aber auch hier, das ist hier der Aralsee, der ist also deutlich weggetrocknet, das ist ein Boot und dann das Kamel, was davor läuft. Also der Klimawandel ist präsent, ist eben die Frage, wie viel hat der Mensch dazu beigetragen? Um das herauszufinden, hat man also dieses berühmte Intergovernmental Panel on Climate Change gegründet. Also es ist erstmal so, das ist eine UNO-Sache, das heißt, man bringt alle Länder der Welt zusammen und die haben sich geeinigt, haben gesagt, also wir wollen was über Klimawandel zusammen bringen. Man hat also dann 30 Büros und dieses Büro, das ist also praktisch die Organisationseinheit, die werden alle 6 bis 7 Jahre wiedergewählt. Es gibt auch einen Präsidenten dieses Büros, der kam in den letzten Jahren ein bisschen in die Schlagzeilen, weil er so ein bisschen auftrat wie so ein König, muss man schon fast sagen, nicht unbedingt wissenschaftlich. Es gibt 3 Arbeitsgruppen. Diese Arbeitsgruppen, die erste Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der physikalischen Grundlagen vom Klimawandel. Die zweite, die beschäftigt sich mit den Klimafolgen, also was sind die Auswirkungen des Klimawandels. Und dann gibt es eine dritte Arbeitsgruppe. Diese dritte Arbeitsgruppe wird von Herrn Edenhofer von der Technischen Uni geleitet zurzeit. Und da geht es darum, wie fange ich diesen Klimawandel ab, was kann ich dagegen tun. Mittlerweile gibt es auch noch eine vierte Arbeitsgruppe. Wie wir später hören werden, basiert das Ganze auf der Annahme, dass die Emissionen von Kohlenstoffdioxid an diesem Klimawandel schuld sind. Und dann muss man natürlich sehen, wer pustet wie viel Kohlenstoffdioxid in die Luft. Und dafür gibt es dann so eine Art Kataster. Es gibt also wirklich eine Art offizielles Büro, was die ganzen Zahlen zusammensammelt, welches Land verursacht wie viel Treibhausgasemissionen. Das ist also dieses NGGI heißt das. Das ist also ein Katasteramt für Treibhausemissionen. Große Frage ist, warum, hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Also es gibt sehr viel Informationen über den Klimawandel. Wenn Sie Climate Change ins Internet eintippen, Sie werden staunen, was es da alles gibt. Auch welche Antworten es dazu gibt, das ist schon Wahnsinn. Und man muss also jetzt irgendwie sehen, wie fasse ich die Informationen, die da irgendwie rumgeistern, also alles Mögliche behaupten, wie fasse ich die zusammen, wie mache ich das wissenschaftlich, dass man das wirklich wissenschaftlich erfasst, was ist sinnvoll, was ist auch physikalisch sinnvoll und was ist einfach nur unsinnig. Und da wurde also schon 1988 gesagt, gut, in der UNO-Vollversammlung, vielleicht setzen wir einfach mal sowas auf. Es gibt eine UNO-Organisation WMO, das ist die World Meteorological Organization, das ist also der Dachverband, der UNO-Dachverband der Meteorologen. Und dann gibt es noch UNEP, United Nations Environmental Program, also die Umweltschützer der UNO. Die beiden wurden aber beauftragt, was Neues zu machen und dieses IPCC zu gründen. Und es gibt also wirklich eine große Liste von Sachen, die IPCC machen soll. Das heißt also, sich darum kümmern, einfach mal alle Informationen, die es gibt über den Klimawandel, zu sammeln, auszuwerten und den Politikern zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig gibt es hier ein UNFCCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, das ist letztendlich das Gremium, was das Kyoto-Protokoll damals ausgehandelt hat. Und das lebt immer noch und versucht eben ein entsprechendes Nachfolgeabkommen auszuhandeln. Die brauchen natürlich auch Informationen, wissenschaftlich fundierte Informationen über den Klimawandel. Das heißt also, man will weltweit ein ganzes System schaffen und sagt, gut, ich hole die Informationen, die in der Welt sind, und fasse die optimal zusammen und verarbeite das, sodass also auch Politiker das verstehen. Es gibt bisher 5 Berichte und dann gibt es noch andere kleine, kurze Berichte über einzelne Extremereignisse oder Landnutzungsänderung. Also das sind hier die Berichte, Frontseiten, also der erste kam 1990 raus. Mittlerweile sind wir bei AR5, Assessment Report 5 heißt das. Der hieß First Assessment Report. Hier beim 5. müsste man auch wieder FAR nennen und das ging nicht, deshalb hat man den umgedreht. Oder beim 4. schon. Dann gibt es hier einen über erneuerbare Energien, über Extremereignisse. Das IPCC hat aufgrund seiner Arbeit noch 2007 zusammen mit Al Gore den Friedensnobelpreis erhalten. Okay, das sind diese Arbeitsgruppen vom IPCC, also Arbeitsgruppe 1, das ist, zu der ich meistens gehöre. Die hatte letztes Jahr ihren großen Bericht verabschiedet. Der ist also dicker mittlerweile als ein Telefonbuch. Sie können den bestellen, ist relativ preisgünstig, kostet sowas wie 50, 60 Euro, also für ein wissenschaftliches Fachbuch recht günstig. Sie können ihn auch runterladen, müssen aber dann, wenn... ja, es ist eine Rechenaufgabe, ob sich das lohnt, wie viele Druckerpatronen Sie brauchen oder ob Sie nicht lieber gleich gebunden kaufen. Dann gibt es einen zweiten von Arbeitsgruppe 2, die Auswirkungen und Anpassungen, wurde im März verabschiedet. Dann Arbeitsgruppe 3, das wurde hier im April verabschiedet, an der Technischen Uni. Und das ist ein sogenannter Synthesebericht, der so wirklich über alle Berichte nochmal das Ganze zusammenfasst und aus verschiedenen Aspekten beleuchtet. Wie geht es nun vor sich, da so einen großen Bericht zu erstellen? Also erstmal fängt man an und sagt, okay, was sollte denn jetzt alles in diesem Bericht drinstehen? Dann geht man zu den Regierungen über die UNO und sagt, gut, schickt uns mal ein paar kompetente Leute. Das machen also die einzelnen Länder, die wählen sich die Fachleute aus. Und werden also diese Autoren ausgewählt und diese Autoren erstellen einen ersten Entwurf. Dieser erste Entwurf geht zur Begutachtung, das wird also dann von anderen Wissenschaftlern begutachtet. Dann trifft man sich wieder, die Autoren erstellen einen zweiten Entwurf. Der geht an eine Fach- und Regierungsbegutachtung, also da kommen dann die Spezialisten, die Fachspezialisten, aber auch die Regierungen dürfen dann Kommentare zu abgeben. Das ist insofern interessant, also für mich auch als Wissenschaftler, ich habe ja häufiger jetzt an diesem Prozess teilgenommen, dass Regierungsvertreter auf andere Aspekte achten als Wissenschaftler. Für Wissenschaftler müssen Sachen wissenschaftlich korrekt sein. Politiker haben dann immer noch so ein gewisses politisches Gespür, wie man das vielleicht anders formulieren sollte. Gut, dann gibt es also diesen endgültigen Entwurf. Es gibt dann nochmal eine Sitzung, die man wirklich mit den Regierungsvertretern hat. Man hat also dann so, ja, Hörsaal wäre jetzt zu klein dafür, also das Audimax würde man nehmen. Da so eine Seite, da sitzen dann nur die Wissenschaftler und auf der anderen Seite sitzen dann Delegationen von jedem Land. Und wie in so einem UNO-Gremium wird dann so ein Fähnchen hochgestellt und gesagt, Regierung so und so viel hat noch diese Frage zu dieser Aussage und möchte die gern geändert haben. Was dabei rauskommt, ist der sogenannte SPM. Das ist ein Kurzbericht von diesem Telefonbuch mit 20 Seiten. Und davon gibt es dann nochmal einseitige Zusammenfassung. Also das ist das, was die Leute wirklich lesen. Können Sie auch aus dem Internet abholen. Gut, also da wird wirklich um jedes Wort gefeilt. Dann sagen die Wissenschaftler zum Beispiel, es wird bis zu 8 Grad warm. Und dann sagen die Politiker, das kann man doch noch anders formulieren. Und die Temperatur wird doch nicht unter 2 Grad fallen oder irgendwie sowas. Also es waren schon... Gut, also es gibt dann wirklich eine Verabschiedung. Man tagt bis tief in die Nacht hinein, feilt an jeder Formulierung und dann wird endlich der Bericht veröffentlicht. Das ist also so, wie das vorgeht. Noch so, um Sie mit so ein paar Zahlen zu beeindrucken, also 195 Staaten sind Mitglied vom IPCC, wir haben 39 deutsche Teilnehmer, sie haben 21% Frauen, sie haben insgesamt 85 Länder, die Autoren geschickt haben, also man findet nicht in jedem Land Klimawissenschaftler. Und zu diesem dicken Telefonbuch kamen 52.800 Kommentare, die alle beantwortet werden mussten. Und diese Kommentare sind wirklich in einer riesen Excel-Tabelle gespeichert. Das heißt also, Sie können nachgucken, was ich zu irgendeinem Kommentar irgendwann mal gesagt habe. Früher wurde das nicht ganz so aufwendig gemacht und dann gab es sogar mal ein Gerichtsverfahren. Deshalb ist man jetzt also übervorsichtig und sagt, also das muss jetzt alles ganz genau gemacht werden und alles überprüfbar. 2009 wurde das Konzept angenommen. Man wählte 259 Autoren aus. Man hatte diese 54.000 Kommentare von 1.000 Experten. Man kam auf 14 Kapitel und einen Atlas des Klimawandels. Es gibt diese Zusammenfassung für Politiker, das sind 14.000 Worte. Und da kommen 19 Schlagzeilen raus auf weniger als 2 Seiten. Das ist das, was Sie dann auch in der Presse dann lesen. Okay, fangen wir an. Ich kann also das ganz grob unterteilen in den ersten Teil, das sind die sogenannten Beobachtungen. Und das Interessante bei den Beobachtungen ist, dass sie sich mit der Zeit doch sehr stark vermehrt haben. Am Anfang, wenn Sie jetzt hier 1880 gehen, unsere Altvorderen, die haben schon mal Temperatur gemessen, die haben auch Luftdruck gemessen, die haben auch Wetter aufgezeichnet, also ob es regnet, ob es nicht regnet, wie viele Wolken es gab. Aber viel mehr hat man nicht und man hat das auch nur, also die Temperaturmessung in Bodennähe. Später hier zum Beispiel gab es Drachen, man hat also die Thermometer an Drachen hochfliegen lassen, um die Temperatur in der Höhe zu messen. Mittlerweile, und die gibt es immer noch, das sind Ballone, Drachen fliegen lässt man nicht mehr. Aber man hat Flugzeuge und die Flugzeuge sind mit Sensoren ausgestattet. Dadurch hat man sehr viele Messungen über die Ozeane. Also jeder Transatlantikflug hat mittlerweile irgendwelche Messsonden und übermittelt das an Satelliten, sodass man in Realzeit Messungen hat. Mittlerweile hat man auch die Flugzeuge ausgestattet, dass die chemischen Komponenten, wie zum Beispiel Ozon, messen können. Ja, man hat diese Ballons, die fliegen also immer noch, man hat auch Ozonsonden. Und jetzt als Neuestes hat man halt Satelliten. Die ersten Satelliten haben nicht viel mehr abgeliefert als ein Foto von der Erde. Sie erinnern sich an diese alten Meteosat-Fotos und Schwarz-Weiß-Foto, wo man so ein bisschen ahnen konnte, wie viele Wolken sind. Und mittlerweile sind die Satelliten mit wahnsinnig vielen Sensoren ausgestattet, sodass man alle möglichen Größen, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Wolkenbewölkung, Wolkengeschwindigkeit, also auch Geschwindigkeit in verschiedenen Höhen, dass man diese Informationen alle zusammenbekommt und die in die Beschreibung des jetzigen Zustands des Klimas einfließen. Also man packt diese ganzen Daten zusammen. IPCC zwingt die Leute wirklich zusammenzuarbeiten. Also bevor IPCC war, hat hier einer gemessen und da einer gemessen und das in irgendein Tagebuch eingetragen und das war's. Und jetzt durch IPCC wurde gesagt, jetzt müssen wir einfach mal die Daten insgesamt weltweit zusammentragen und gucken, was kriegt ihr raus, was kriegen wir raus. Und man kommt also dann auf große Datensätze, die man dann analysieren kann und austauschen kann. Und das Erste war natürlich die Temperatur. Und das ist die Temperatur, das ist also die 2-Meter-Temperatur, die in diesem Wetterhäuschen gemessen wird. Allerdings hier vom Jahr 800 bis heute. Sie fragen sich natürlich, wieso hat Karl der Große schon Temperatur gemessen? Hat er nicht. Man rekonstruiert sozusagen die Temperaturen dieser Zeit aus Baumringen. Bäume wachsen unterschiedlich gut. Je nachdem, wenn es wärmer ist, wachsen sie stärker oder die Baumringe sind weiter. Und man hat so alte Bäume. Man kann also die Bäume anbohren und dann guckt man nach, wie weit sind die Baumringe und kann daher die Temperatur herleiten. In Berlin ist eine der ältesten Zeitreihen der Temperaturmessung. Die haben 1700 genau angefangen. Fürs Meer hat man zum Beispiel Korallen, die bilden ähnliche Ringe aus wie Bäume. Man kann also auch da die Temperatur herleiten. Und man hat noch andere Parameter, aus denen man auch die Temperatur herleiten kann. Also das sind sogenannte Proxydaten. Verschiedene Forschergruppen packen die zusammen, kommen allerdings dann auch auf verschiedene Ergebnisse. Und das ist also so die Unsicherheit, ob das die Forschergruppe 1 oder Forschergruppe 2 macht. Was man ganz gut sieht, ist die mittelalterliche Warmzeit. Das ist so 1000 bis 1200, wo man dann auch weiß, da wuchs Wein in Südengland. Um Berlin rum sieht man auch die Klöster und die haben auch damals Weinbau getrieben. Gut, und dann wurde es abgelöst, 1600, 1700, also auch zur Zeit Friedrich des Großen, war die sogenannte kleine Eiszeit. Das war also eine Zeit, wo es deutlich kälter war als heute. Und dann kam 1700, 1800 bis 1850 so die Anfänge der Industrialisierung und dann plötzlich steigt also die Temperatur an. Sind jetzt wärmer als das, was wir die letzten 1200 Jahre beobachtet haben. Und das ist wirklich jetzt also Thermometermessung. Auch wiederum, Sie haben verschiedene Forschergruppen, die verschiedene Datensätze zusammenpacken. Wenn es die gleichen Daten sind, die vielleicht etwas anders wichten, wo Sie sagen, gut, also der hat vielleicht ein bisschen mehr Großstadteinfluss, deshalb müssen wir da so ein bisschen runteradjustieren. Sie kommen auf verschiedene Temperaturkurven. Wir haben so ein Paradebeispiel, wenn ich bei uns im Instrumentenpraktikum jemandem Thermometer zum Ablesen gebe und dann dem anderen Studenten, die werden nicht genau dieselbe Zahl rausbekommen. Und ähnlich ist das auch so, Sie haben halt diese Messung. Und Sie müssen dann auf die verschiedenen Forschergruppen eingehen und sagen, gut, wie sind die? Temperatur verharrte bis ungefähr 1900 relativ niedrig, stieg dann an bis ungefähr 1950, 1960 und ist jetzt wieder angestiegen. Und dann hier am Schluss ist auch so eine kleine Verharrungsphase, ungefähr 10 Jahre, ist die Temperatur nicht mehr so stark angestiegen. Wenn man allerdings jetzt 10-Jahres-Mittel bildet, da sieht man also auch, in den letzten 10 Jahren war es deutlich wärmer als irgendwann die letzten 150 Jahre. Also man sieht sehr stark ein Erwärmungssignal in der Temperatur. Gut, und dann kann man alle Daten zusammenpacken und sagen, gut, wie sieht das denn jetzt global aus? Sie haben hier im Nordatlantik einen Bereich, da ist die Temperatur eher zurückgegangen. Und das kann man darauf zurückführen, dass der Golfstrom schwächer geworden ist. Der hat also weniger warmes Wasser da nach Norden transportiert und dadurch ist die Temperatur also hier zurückgegangen. Das ist so zwischen 0,2 und 0,4 Grad. Nächste Grundgröße, die man sich anguckt, ist der Niederschlag. Veränderung des Niederschlags 1901 bis 2010 oder jetzt die letzten 50 Jahre, da haben wir deutlich mehr Informationen. Also 1951 bis 2010. In unserer Region gibt es mehr und mehr Niederschlag. Das ist einfach physikalisch so. Wenn es wärmer wird, kann die Luft mehr Feuchtigkeit halten und dann kann es auch mehr regnen. Und man sieht, also in Mitteleuropa ist das auch der Fall. Wo es weniger regnet, und das macht den Leuten dort auch jetzt schon zu schaffen, ist in Südeuropa, Spanien. Dort gibt es definitiv weniger Niederschlag. Das sieht man als eindeutiges Signal. Und dann hier in der Sahelzone, also südlich der Sahara. Das bedeutet, die Sahara breitet sich weiter nach Süden aus. Und das ist ein Signal, das sieht man also die letzten 100 Jahre und besonders deutlich jetzt die letzten 50 Jahre. Was häufig gefragt wird, sind so die Extremereignisse, nehmen Extremereignisse zu. Und gut, wahrscheinlich haben viele von Ihnen einfach einen normalen Hintergrund auch in Statistik. Also man kann Temperaturen darstellen durch eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion, also so eine gaußsche Glockenkurve. Und also hier die mittleren Temperaturen, dann hat man halt hier am Rande die Extremereignisse. Und wenn es jetzt wärmer wird, erste Annahme ist natürlich, dass man sagt, gut, man nimmt diese Glockenkurve und schiebt die einfach einen Grad weiter nach rechts, dass es wärmer wird. Wenn man dann sagt, gut, einen Tag zum Beispiel über 20 Grad nach Temperatur ist ein Tropentag oder tropische Nacht, dann treten die natürlich häufiger auf, einfach weil diese Glockenkurve sich verschoben hat. Nun ist das so, ist die Frage, ist das wirklich der Fall? Und da kann man jetzt, gibt es auch eine andere Möglichkeit, dass sich einfach diese Glockenkurve breiter wird, dass es also das Maximum gar nicht zunimmt, sondern hier die Seiten. Und dann gibt es als letzte Möglichkeit, dass also das Maximum sich verschiebt und gleichzeitig hier dieser Schwanz größer wird, also dass es noch mehr extreme Ereignisse gibt. Und die Frage ist, was passiert jetzt in der Wirklichkeit? Das war nur schematisch. Wir haben natürlich schon festgestellt, dass sich die mittlere Temperatur verschiebt. Also es wird insgesamt wärmer, dafür gibt es weniger kalte Temperaturen. Und bei den Tagesmaximaltemperaturen ist ähnlich, also da hat man wirklich diesen Verschiebungseffekt. Und das kann man für alle möglichen extremen Ereignisse machen, also kalte Nächte. Wenn man die heutige Verteilung nimmt, fallen 10% als kalte Nacht raus. Und jetzt guckt man nach, wie viele Tage hat man dann in Zukunft. Und wenn man 1980 bis 1990 einen Normalfall hat, dann hat man jetzt 10 Tage weniger diese ganz kalten Tage. Also das war kalte Nächte, kalte Tage ist es ähnlich. Und hier ist der Trend, also Tage pro Dekade. Also hier hat man 4 Tage weniger kalte Nächte pro Jahrzehnt. Ist nicht so viel. Warme Nächte, warme Tage ist auch so. Sie sehen, es wird insgesamt wärmer. Und dann kann man auch sehen, dass also die warmen Tage zunehmen und warme Nächte zunehmen und die warmen Tage ebenfalls. Also man sieht, in allen Fällen, es verschiebt sich, die Maxima werden also auch größer. Aber es ist in erster Linie erstmal so eine Verschiebung dieser Gauss-Kurve. Okay, wir haben so gesehen, die Extreme nehmen zu. Das nächste ist, was passiert mit den Eisschilden, tauen die ab oder was passiert mit denen? Eisschilde gibt es im Wesentlichen über Grönland und über der Antarktis. Und also gucken wir auf Grönland. Grönland sehen Sie also in der Mitte, das ist also hier das Hochplateau, 3000 Meter. Da passiert relativ wenig, aber so am Rand, da taut also von Grönland relativ viel ab. Bis das ganz weg ist, dauert dann trotzdem noch 500 Jahre, aber es fängt schon mal an und man kriegt also dieses als Wasser ins Meer. Antarktis sieht anders aus. Also man hat an der einen Kante, da wird es auch weniger Eis, aber so insgesamt wird es mehr Eis. Warum wird es mehr Eis? Sie haben gesehen, der Niederschlag nimmt zu, wenn es wärmer wird. Und die Antarktis ist so, das sind die Bedingungen so, das ist so kalt, es gibt dann einfach mehr Niederschlag. Aber die Antarktis ist so kalt, dass das da nicht wegtaut. Grönland ist ja schon fast bei uns in der Nähe, ist also nicht so weit weg. Also da haben Sie schon die Westwindzone und die warmen Winde, die von Nordamerika kommen. Also da kommt so direkt die Warmluft rein und taut Grönland ab. Aber in der Antarktis, das ist so für sich. Und da ist es so, da regnet es dann mehr und dadurch akkumuliert sich mehr Masse. Und insgesamt wird dann die Antarktis eher, kriegt eher einen dickeren Eispanzer. Gut, wenn Grönland abschmilzt, bedeutet das natürlich, dass das Wasser, Süßwasser in das Meer fließt und dass da mehr Wasser ist. Das heißt, der Meeresspiegel steigt an. Gleichzeitig ist es so, und das kennen Sie auch von Ihrem Eierkocher, wenn Sie Wasser erwärmen, dann dehnt es sich aus und damit kriegen Sie also auch, wenn das Wasser wärmer wird im Ozean, kriegen Sie auch eine Wärmeausdehnung. Das steigt also auch an dem Meeresspiegel. Das ist jetzt hier eine Aufzeichnung des Meeresspiegels von 1900 bis zum Jahr 2010. Sie sehen also hier einen deutlichen Anstieg. Also man hat jetzt hier 20 Millimeter in diesen 100 Jahren ungefähr. Es kommen immer so Fragen bei mir, zum Beispiel Reporter, die sagen, jetzt durch den Meeresspiegelanstieg geht Sylt unter. Durch 20 Millimeter geht Sylt nicht unter. Kommen noch andere Effekte dazu. Aber Sie sehen, das ist also ein stetiges Signal. Und wenn Sie in einem Land leben, was sich vielleicht nur einen Meter über der Meeresoberfläche befindet, also in irgendeinem Atoll, dann ist jeder Meeresspiegelanstieg bedrohlich. Okay, wir können also einfach mal die Beobachtung zusammenfassen. Also im Zeitraum von 1880 bis 2012 stieg die globale Mitteltemperatur um 0,85 Grad an und jedes der vergangenen 3 Jahrzehnte war wärmer als der vorhergehende, seit 1850. Und in der Nordhemisphäre waren die letzten 30 Jahre die wärmsten seit 1400 Jahren, also schon ganz schön lang. Gut, die Mitteltemperatur ist in den letzten Jahren weiter gestiegen. Allerdings jetzt im letzten Jahrzehnt ist sie schwacher gestiegen. Und die Frage ist, warum? Also der Spiegel Online hat da mords was draus gemacht, dass die Wissenschaftler sagen, sie würden das verschweigen, was nicht in ihr Konzept passt. Wir haben es nicht verschwiegen, wir haben es sogar aufgeschrieben. Also erstmal, warum ist das jetzt nicht mehr so stark? Also erstmal, wir haben dieses Klimasystem, was eben auf und ab geht. Und im Augenblick ist halt nicht auf so eine Aufphase, sondern einfach so in den normalen Schwankungen mit drin. Zweiter Faktor ist 11-jähriger Sonnenzyklus. Wir haben also diesen Sonnenzyklus, der auf und ab geht. Und im Augenblick sind wir gerade da bei so einem Minimum. Das heißt also, dadurch wird es dann auch nicht so warm. Und das Dritte ist, und das sieht man sehr deutlich auch, das sind Vulkanausbrüche. Also Vulkanausbrüche kühlen die Erdatmosphäre sehr deutlich ab und ziehen die Temperatur nach unten. Wir haben also drei Effekte, die da in diesem Fall zusammenwirken. Okay, dann das Nächste ist Ozeanerwärmung. Der Ozean wird auch wärmer. Das ist vor allen Dingen eine messtechnische Leistung. Als ich angefangen habe zu studieren, wusste man gar nicht, wie der Ozean, wie die Strömungen im Ozean sind. Man wusste kaum was über den Golfstrom. Mittlerweile wird der flächendeckend erfasst. Man hat bestimmte Bojen, die schwimmen im Ozean, die tauchen ab. Und wenn sie unten angekommen sind, tauchen sie wieder auf, messen in der Zeit und senden das dann zum Satelliten. Außerdem gibt es Sonden, die wirft man über Bord, die werden automatisch über Bord geworfen. Und dann, während sie unten auf dem Meeresboden sinken, übertragen sie Temperatur und Salzgehalt an auch wieder den Satelliten oder an den Schiffscomputer. Und dadurch kriegt man auch eine globale Überdeckung des Meeres. Also beim Meer weiß man also jetzt sehr viel. Und dann weiß man auch, dass also diese Energie, die durch diesen zusätzlichen Treibhauseffekt kommt, also ein Großteil davon im Ozean gespeichert wird. Gut, aber wenn es im Ozean gespeichert wird, ist natürlich so, dass sich dann das Ozeanwasser ausdehnt. Und man hat also dann einen Meeresspiegelanstieg von ungefähr 20 Zentimeter. Eis und Schnee, also die Gletscher, die gehen deutlich zurück und auch die polaren Eiskappen nehmen an Masse ab. Niederschlag ist regional sehr unterschiedlich. In einigen Gebieten regnet es mehr, in anderen weniger. Und das Problem ist, dass sich so die Kontraste erhöhen. Das heißt also in Gebieten, wo man schon jetzt nach Regen dürstet, regnet es weniger. Wetterextreme ist so, man sieht also Veränderungen Wetterextremen, Anzahl der kalten Nächte und Tage hat abgenommen und die warmen Tage und Nächte haben zugenommen. Hitzewellen, ja, man geht davon aus, dass mehr häufiger Hitzewellen auftreten und dann auch die Starkregen-Niederschlagsereignisse häufiger und intensiver geworden sind. Wo man sich sehr schwer tut, ist bei Hurricanes, man kann so schlecht sagen, gibt es mehr oder weniger Hurricanes. Da ist ein großes Problem, dass man einfach nicht hinreichende Messung hat. Jetzt erkennt man die Hurricanes sehr gut bei Satelliten und kann auch durchfliegen und die messen. Wenn man 50 Jahre zurückgeht, die Leute haben vermieden, in die Nähe eines Hurricanes zu kommen und deshalb konnte man die auch nicht so gut erfassen. Und das fehlt uns natürlich jetzt in der Datenreihe. Okay, das waren also die Beobachtungen. Man sieht also in den Beobachtungen, da tut sich was, das Klima wandelt sich und es wird wärmer. Und jetzt geht es um das Prozessverständnis, also verstehen wir überhaupt, was da abgeht. Dann gehen wir nochmal zurück auf so ein Schema vom Klimasystem. Wir haben also hier die Atmosphäre mit den Wolken, mit dem Wind. Und in dieser Atmosphäre sind auch die Treibhausgase. Man hat die Vulkane, die ausbrechen und dann durch Aerosole die Sonneneinstrahlung, die aus dem Weltraum kommt, abschirmt. Und man hat hier den Ozean, man hat die Landoberflächen und Biosphäre, das heißt also die Pflanzen. Und man hat die Kryosphäre, das sind Eis und Gletscher. Was man also festgestellt hat, ist, durch diese solare Einstrahlung wird hier dieses Klimasystem erwärmt. Und die langwellige Strahlung, die jeder schwarze Körper ausstrahlt, aber auch die Erde, die geht in den Weltraum wieder raus, das ist also diese terrestrische Ausstrahlung, und die wird behindert durch das Treibhausgas CO2 oder andere dreiatomige Gase, das ist Methan und Lachgas. Diese Gase hat man sich also mal aufgezeichnet, und das ist eben vor 11.000 Jahren, das ist das Ende der letzten Eiszeit. Die Eiszeit stellt immer so einen ganz scharfen Bruch dar, und am Ende der letzten Eiszeit hatte man einen relativ stabiles Klima, man hat also hier CO2 und das schwankte immer so zwischen 260 und 280 ppm. Also hier zu Beginn der Industrialisierung hatte es ungefähr 280 ppm. Und jetzt, seit Beginn der Industrialisierung, ist es rapide hochgestiegen. Also es ist also jetzt, letztes Jahr hatten wir die 400 überschritten. Das heißt also, wir haben einen Wert erreicht, der fast doppelt so hoch ist wie das von vor 10.000 Jahren und was eben fast 10.000 Jahre lang stabil geblieben ist. Bei Methan sieht das ähnlich aus, das ist also ein anderes Treibhausgas. Es ist nicht so viel davon in der Atmosphäre, andererseits ist es sehr wirksam, also deutlich wirksamer als CO2. Es ist relativ stabil geblieben seit der Eiszeit und jetzt hier rapide angestiegen. Und Lachgas, das wird also bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe frei, ist ähnlich. Aber wirklich stark sieht man das also hier bei Methan und CO2. Und mehr CO2 ist halt das Treibhauseffekt par excellence und das steigt einfach ungehindert an. Und es entsteht bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe oder bei der Zementproduktion. Sie fragen sich natürlich, woher kennen wir CO2 vor 10.000 Jahren? Dafür haben wir sogenannte Eisbohrkerne. Man bohrt in das Eis der Gletscher, in das Eis in Grönland oder in der Antarktis. Und in diesem Eiskern sind ganz kleine Bläschen eingeschlossen. Und die kann man analysieren. Und man weiß ungefähr, wie stark schneit es pro Jahr. Man kann also dann abschätzen von der Tiefe, wo man diesen Eisbohrkern nimmt oder diese Probe nimmt, weiß man, aha, das muss vor 10.000 Jahren gewesen sein und kann dann über eine normale chemische Analyse den Gasgehalt in diesem Bläschen bestimmen und kommt dann auf dieses CO2 von vor 10.000 Jahren. Okay, jetzt die letzten 150 Jahre. Also man hat hier die Quellen der globalen Emissionen und hat hier Landnutzungsänderungen. Das bedeutet also, Urwaldroden ist eine Landnutzungsänderung. Vor 100 Jahren war das so die Quelle von CO2-Emissionen. Die Leute haben damals, das war so Pionierzeit, haben also damals sich die Welt untertan gemacht und dann eben entsprechend gerodet. Jetzt hat man nicht mehr so viel zu roden, also dieser Effekt ist nicht mehr so groß. Zweiter Effekt, das ist Kohle, war am Anfang sehr viel und steigt jetzt mehr und mehr an. Dann haben sie Öl. Öl ist so quasi seit den 40er Jahren sehr wichtig geworden und sie haben dann hier Gas, auch Tendenz zunehmend. Und dann haben Sie Asas, das ist zum Beispiel Zementproduktion, das spielt auch eine Rolle. Also das sind die Beitragenden, das ist fast ein exponentieller Anstieg. So ungefähr seit 1950 geht das rapide hoch. Wer sind die Hauptverursacher von Brennstoffemissionen? Und das ist jetzt absolut genommen. Ist die EU. EU ist bis 1980 ungefähr angestiegen und ist jetzt so leicht abgefallen, ungefähr 1% abgefallen. USA sind höher als die EU. Haben aber auch jetzt in den letzten Jahren etwas negative Tendenz. Indien sehen, dass das also jetzt in den letzten Jahrzehnten rapide angewachsen ist, ist aber noch deutlich niedriger als die EU und noch deutlicher niedriger als die USA. Und dann als allerletztes haben sie China, wo es sich also jetzt seit dem Jahr 2000 so eine ganz rapide Entwicklung ergeben hat. Das heißt also, die sind jetzt höher als alle anderen. Die müssen aber jetzt sagen, das ist absolut. Man kann das natürlich umeichen und sagen, was ist jetzt pro Kopf der Bevölkerung? In China leben wesentlich mehr Menschen als in den USA. Sie haben also Indien, die wirklich jetzt immer noch ganz unten sind. Eine halbe Tonne Kohlenstoff pro Person. Weltmittelwert ist 1,4, die EU ist bei 1,9. China ist jetzt bei 1,9. In den 60er, 70er Jahren waren die noch auf dem Niveau von Indien. Und USA ist 4,4, das ist also doppelt so hoch wie Europa. Insofern, Sie sehen, also man kann mit Kurven schon einiges zeigen. Eine Sache, die immer diskutiert wird, ist dieses Kyoto-Protokoll. Es gab im Kyoto-Protokoll praktisch zwei Arten von Nationen, die entwickelten Länder und die sich entwickelnden Länder. Und 1990 hat man das Kyoto-Protokoll verabschiedet und hat gesagt, ja, diese hier müssen sich einschränken, aber die sich entwickeln, die wollen ja erstmal so weit kommen, wie wir sind. Und die dürfen das auch, die unterliegen keiner Einschränkung. Das Kyoto-Protokoll wurde so verabschiedet. Die USA haben es nie ratifiziert, weil die sagten, nee, das geht so nicht. Da werden wir benachteiligt gegenüber den anderen. Was sich so ein bisschen bewahrheitet hat. Also die entwickelten Nationen haben gesagt, gut, wir wollen unsere Emissionen reduzieren. Und die sich entwickelnden haben dann gesagt, naja, wir brauchen gar nichts zu machen. Und Sie sehen, die haben sich also sehr stark entwickelt und sind jetzt deutlich höher geworden als die entwickelten Nationen. Das heißt, also jetzt bei dem nächsten Protokoll gibt es einen deutlichen Verhandlungsbedarf und man kann nicht einfach sagen, gut, wir verlängern das Kyoto-Protokoll. Das macht einfach keinen Sinn. Man kann sich dann überlegen, man hat also diese verschiedenen Treibhausgase, man hat aber auch andere Sachen, die irgendwie das Klima beeinflussen. Zum Beispiel das Ozon, was macht das Ozon, was machen die Kondensstreifen der Flugzeuge, was macht der Staub in der Atmosphäre, was macht die Sonneneinstrahlung, die Schwankung der Sonneneinstrahlung. Das alles hat man auch mal einfach zusammengetragen und hat sich auch gleichzeitig Gedanken gemacht, wie viel wissen wir eigentlich darüber. Fangen wir an mit dem Treibhausgas CO2, das ist also sehr effizient und erzeugt, wir nennen das Strahlungsantrieb, also irgendwie eine Erwärmung von 2 Watt pro Quadratmeter plus minus. Und die anderen, diese komische Abkürzung WMGHG heißt Wellmix Greenhouse Gases, das ist also Methan und Lachgas, die erzeugen auch eine gewisse Erwärmung. Dann hat man Ozon. Ozon ist ganz merkwürdig. Ozon ist ja das, was uns auch Husten macht. Und das ist das troposphärische Ozon. Das ist auch ein Treibhausgas. Das verstärkt den Treibhauseffekt. In der Stratosphäre ist es so, dass es eher eine abkühlende Wirkung hat, weil es da die langwellige Strahlung emittiert. Das heißt also, wir haben eine Aufspaltung. Ozon in der Stratosphäre ist gut, Ozon in der Troposphäre ist böse. In der Stratosphäre ist gut, ist ja auch das Problem im Ozonloch. Wenn Sie ein Ozonloch haben, dann haben Sie weniger von diesem guten Ozon. Dann Landnutzungsänderung, also wenn abgeholzt wird, hat eine abkühlende Wirkung. Allerdings, wenn Sie da jetzt so viel Ruß haben, dann kriegen Sie schwarzen Ruß auf den Schnee und das hat natürlich wieder eine erwärmende Wirkung. Kondensstreifen, das sind also diese Schleierwolken, die sich da erzeugen durch Kondensstreifen, die haben eine leicht erwärmende Wirkung, aber das ist also vernachlässigbar. Dann haben Sie hier Aerosolstrahlung und Aerosolwolken, das sind also Staubteilchen in der Atmosphäre und dieser Staub, der schirmt so die Sonnenstrahlung ab und verändert auch die Wolken, dass weniger Sonneneinstrahlung rauskommt, das ist also hier eine abkühlende Wirkung. Und dann hat man hier die Sonneneinstrahlung, also dieser 11-Jahres-Zyklus, und der hat so eine ganz leichte erwärmende Wirkung. Hier bei diesen Staubwechselwirkungen, da sagt man, also wir wissen sehr wenig von, da gibt es ja ein neues Forschungsflugzeug, die also speziell durch die Wolken fliegen und gucken, was machen die Staubteilchen da und wie verändern die Wolken. Mit Klimamodellen hat man nun die Möglichkeit, diese ganzen Sachen an- und auszustellen. Man sagt, ich habe jetzt hier meine Modellwelt und dann kann ich mal den Vulkan einstellen, gucken, was passiert. Ich kann die Sonne mal stärker scheinen lassen oder weniger stark scheinen lassen. Oder ich kann die Treibhausgase einfach mal wegnehmen und gucken, was passiert, wenn ich die Treibhausgase nicht hätte. Wie würde sich das Klima entwickeln? Und das hat man hier einfach mal gemacht. Hat gesagt, okay, wenn Sie also jetzt nur, wir nennen das natürliche Antriebe, also alles außer den Treibhausgasen reinnehmen, aber die Treibhausgase außen vor lassen. Und das bedeutet, das Klima ist relativ stabil geblieben über diese 100 Jahre. Aber wenn Sie jetzt die Treibhausgase mit reinnehmen, wie sie beobachtet worden sind, dann sehen Sie, dass diese Temperaturkurve ansteigt und Sie dadurch also einen Anwachsen der Temperatur haben, aber nur dann. Und das führt zu dieser Aussage, dass man sagt, gut, man braucht die Treibhausgase, um die jetzige Erwärmung zu erklären. Also infolgedessen sind sie auch die Ursache. Zusammenfassend kann man sagen, also Prozessverständnis, also es ist extrem wahrscheinlich, dass der menschliche Einfluss die Hauptursache der Erwärmung seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts ist. Und das sieht man in der Temperaturentwicklung, in der Eisschmelze, im Schneerückgang, man kann das überall nachweisen. Und Hauptursache ist halt dieses CO2. Also man weiß, seit der Eiszeit ist es stabil geblieben und wahrscheinlich sogar seit den letzten 800.000 Jahren ist es relativ stabil geblieben. Und man weiß, dass die fossilen Brennstoffe eben CO2 in die Atmosphäre freisetzen. Ein Teil davon wird allerdings im Ozean absorbiert. Ein Teil wird auch in der Vegetation absorbiert. Pflanzen wachsen besser, wenn sie CO2 zugeben. Die Holländer nutzen das auch ein bisschen aus, hier in Gewächshäusern bei den Tomaten. Es bleibt also nicht alles in der Luft, aber der wesentliche Anteil und der erzeugt halt die globale Erwärmung. Wie wird es dann weitergehen in der Zukunft? Also man hat sich immer Gedanken gemacht über, wie wird sich in der Zukunft entwickeln. Und in den ersten IPCC-Berichten hat man gesagt, gut, wir setzen jetzt mal ein paar Ökonomen dran, die machen sich Gedanken, wie die Ökonomie in den nächsten 100 Jahren aussieht. Und die haben sich dann was ausgedacht, ja, China wird sich so entwickeln, Europa so, Afrika so. Und die werden dann fossile Brennstoffe nehmen oder Nuklearbrennstoffe, die werden alle einen Lebensstandard haben, wie jetzt hier in Westeuropa oder irgendwo dazwischen. Also man hatte verschiedene Szenarien, nannte man das, wie sich die Welt in der Zukunft entwickeln wird. Und man hat also diese Szenarien, wenn man weiß, wie viel Energie man in Zukunft braucht, kann man auch ausrechnen und weiß, welche Energieträger man benutzt, wie viel CO2 in die Atmosphäre gepustet wird. Da kann man sich ausrechnen, wie stark wird der Strahlungsantrieb, also dieses Gleichgewicht von Ein- und Ausstrahlung, verändert. Und dann kann man sich mit dem Klimamodell hochrechnen, wie verändert sich das Klima. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn man weiß, es wird so und so viel Grad wärmer und so viel mehr Extremereignisse, was sind die Klimafolgen. Man hat aber irgendwann festgestellt, das war nicht so zielführend. Also man kam dann immer auf irgendwelche Zahlen, wo man sagt, oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Da wollen wir ja gar nicht hin. Also kam dann auf Temperaturanstieg von 5, 6 Grad global bei normalen Szenarien und gesagt, nee, das kann ja wohl nicht der Sinn sein. Wir wollen ja doch eigentlich das Klima stabil halten. Und in diesem Kyoto-Protokoll wird ja auch gesagt, man soll das Klima stabilisieren, sodass es also nicht irgendwie wegläuft und irgendwelche Katastrophen erzeugt. Also jetzt eine neue Technik gesagt, wie können wir stabilisieren, was sind so die Zielfunktionen, zu denen man hingeht. Man nimmt also neue Szenarien und sagt, also ich definiere jetzt nicht irgendeine Ökonomie und dann gucke ich, wo das dann hinläuft mit dem Klima, sondern ich definiere das Ziel, wo es ankommen soll und dann gucke ich nach, wie ist die Ökonomie. Also man fängt an mit den Szenarien, wo man hin will und dann rechnet man die in diesen Klimamodellen durch, guckt nach, was für ökonomische Auswirkungen hat das und welche Klimafolgen hat das. Und dann iteriert man das, sodass man also so eine Art stabilisiertes Klima hat. Sie haben ja sicherlich schon alle von diesem 2-Grad-Ziel gehört, was die EU anpeilt. Also das ist so ein typisches Szenario, wo man sagt, okay, ich möchte bei 2 Grad bleiben, denn ich weiß, wenn es 2 Grad wärmer ist, man sagt immer als vorindustriell, das bedeutet also ungefähr 1,5 Grad wärmer als heutzutage oder 1,3 Grad wärmer, damit kann ich noch irgendwo leben. Das würde aber bedeuten, dass man also jetzt hier schon im Jahr 2040 die Emissionen sehr stark zurückfährt oder andere Methoden einführt, zum Beispiel, dass man den Kohlenstoff aus der Luft auffängt und dann irgendwo im Erdboden verpresst, Capture and Storage, dass man solche Methoden einführt. Also man hat also dann hier teilweise sogar negative Emissionen gegenüber dem vorindustriellen, um das Klima bei diesen 2 Grad zu stabilisieren. Man hat gewisse Unsicherheiten in diesen Hochrechnungen. Da gibt es also verschiedene Unsicherheitstypen. Also erstmal, das sind die Emissionen, das heißt also durch die Szenarien. Man weiß ja nicht, wie die Zukunft wird und wie die Industrialisierung in Zukunft wird. Also da ganz große Unsicherheiten, das heißt so ein Band, was sich aufspaltet. Dann kennt man das Klimasystem nicht so genau. Das kann sich aufschaukeln. Das ist also einfach Unsicherheit des Klimasystems und auch Unsicherheiten in dieser Modellberechnung, die man hat. Und das ist die natürliche Variabilität, also das Klima ist ja nie ganz stabil und dadurch hat man also auch noch Unsicherheiten. Sie müssen also mit diesen Unsicherheiten immer leben. Und was man normalerweise macht, man guckt sich dann immer die unterste Kurve an und die oberste sagt, naja, irgendwo dazwischen wird es sein. Und so sehen dann die Projektionen aus. Das ist jetzt für das höchste und das niedrigste Szenario. Man hat also wirklich gesagt, so verschiedene Länder rechnen das, packen das gemeinsam in eine große Datenbank und jeder, auch Sie, könnten sich die Daten abholen und analysieren. Also Sie brauchen einen riesen Computer zu Hause und eine starke Leitung. Gut, also jetzt bei diesem hohen Szenario ist man also bei ungefähr 4 Grad beim Jahr 2100. Bei dem niedrigen bleibt man im Mittel unter diesen 2 Grad vorindustriell. Das ist ja das Ziel. Das heißt, also bei diesem Peak and Decline würde man unter diesen 2 Grad bleiben, bei allen anderen Szenarien eher darüber. Und das kann man so ein bisschen übersetzen in Klimafolgen. Also man hat hier bestimmte Sachen, also einzigartige gefährdete Systeme, also irgendein Vogel, den es jetzt nur in Dahlem gibt. Wenn der 2 Grad Temperaturänderung hätte, dann würde der schon sehr stark gefährdet sein. So Einzelereignisse, also sagen wir so ein Sturm, der mal passiert, da wären wir noch im gelben Bereich bei 2 Grad, das heißt, da würde nicht so viel passieren. Und Sie können dann jetzt verschiedene Sachen, also Extremwetterereignisse, bei 2 Grad wären Sie schon im roten Bereich und Verteilung von Folgen, also dass hier irgendwie mal was, eine Katastrophe passiert und dann vielleicht Nordamerika, also dass es so global wegmittelt, da sind Sie noch so im rot-gelben Bereich. Das ist jetzt bei 2 Grad. Wenn Sie jetzt hochgehen auf diese 4 bis 5 Grad, dann wären Sie überall voll im dunkelroten bis violetten Bereich. Das heißt, da würden Sie wirklich in diese extreme Ereignisse reinlaufen. Da würde wirklich dann viel passieren. Deshalb sagt man, man soll also möglichst hier unten bleiben bei diesen 2 Grad und möglichst darunter noch, um möglichst wenig zu riskieren. Okay, dann interessiert einen natürlich auch, wie sieht es bei mir aus? Man hat also dann diese globalen Temperaturkarten, wieder für die beiden extremen Szenarien. Bei beiden Szenarien, es wird wärmer. Bei diesem 2-Grad-Szenario sind Sie hier in Mitteleuropa bei ungefähr 1 bis 2 Grad. Bei diesem hohen Szenario kommen Sie auf 5 bis 9 Grad, das heißt also deutlich wärmer. Niederschlag, Sie haben hier in dem niedrigen Szenario auch im Mittelmeerraum. Das heißt, da wird es noch trockener werden. Und wenn Sie jetzt hier dieses hohe Szenario fahren, Sie kommen dann hier in Werte, dass Sie 30-40% weniger Niederschlag haben. Das ist also deutliche Abnahme. In unseren Breiten ist es so, wir sind so hier gerade an der Grenze. Also Signal ist nicht wirklich eindeutig. Tendenz ist so ein bisschen in Richtung mehr Niederschlag. Wenn Sie weiter nach Norden gehen, dort haben Sie definitiv mehr Niederschlag. Okay, dann wieder diese extreme Ereignisse, auch bei Niederschlag. Da kann es also so sein, dass man sagt, gut, man hat eine Änderung der Wahrscheinlichkeitsverteilung und man läuft dann hier rein, wo es mehr schwere Niederschlag gibt, also sehr heftigen Niederschlag. Das ist insofern immer problematisch, weil Sie sehr viel Wasser auf einmal kriegen, dann fließt das zur Seite ab, das versickert nicht im Boden. Das ist also der Landwirtschaft nicht wirklich zuträglich. Und wenn Sie jetzt hier einen sehr feuchten Tag haben, also wo es wirklich nur schüttet, und der kommt also nur alle 20 Jahre vor, also so in Dresden oder Elbe-Hochwasser. Und das ist jetzt die Veränderung für das Jahr 2080 bis 2100, wieder für dieses hohe Szenario. Also alles, was jetzt alle 20 Jahre kommt, hier in der Wüste würde es natürlich auch viel länger brauchen, aber jetzt hier in unseren Breiten kämen Sie ins Grüne. Also irgend so ein ganz extremes Niederschlagsereignis, was im Augenblick alle 20 Jahre kommt, würde dann alle 6 oder 7 Jahre sich wiederholen. Das heißt, man müsste dann wieder Planung machen für Deichbau und Schutzvorkehrungen für Überflutung. Wie sieht es mit der Arktis aus? Das ist ja auch immer eine nette Frage. Wird die Arktis eisfrei? Und Sie sehen, es geht also ein bisschen zurück, aber insgesamt ist die Arktis noch nicht schiffbar. Und hier bei dem hohen Szenario, da ist sie also eisfrei. Das heißt, da können Sie, wenn Sie wollen, rüberfahren. Aber wie gesagt, man möchte es stabilisieren, denn das ist natürlich ein Zustand, wo man nicht mehr weiß, wo man ist. Also da wird es deutlich wärmer und man hat kein Eis mehr da. Und das hat natürlich entsprechende Rückwirkungen auf die Vegetation und die Fauna. Wie sieht es mit dem Meeresspiegel aus? Der Meeresspiegel steigt auch an, eben wie gesagt, durch das Abschmelzen der Gletscher, durch Abschmelzen von Grönland, durch Wärmeausdehnung. Und das ist wiederum für die beiden Szenarien jetzt hier. Also für das niedrige Szenario hätte man in 100 Jahren einen Meeresspiegelanstieg von ungefähr 30 bis 40 Zentimetern und bei dem hohen ungefähr 1 Meter. Meeresspiegel ist eine Größe, die sehr kritisch ist. Also wir hören jetzt hier bei 2100 auf. Wenn man das weiter extrapoliert, ist es nicht so, selbst wenn man stabilisiert, dass der Meeresspiegel abflacht, sondern der steigt also die nächsten 200, 300 Jahre kontinuierlich an. Der ist nicht zu bremsen. Und auch jetzt, wenn wir beim jetzigen Zustand schon stabilisieren würden, würde der Meeresspiegel ansteigen. Einfach, weil der so träge ist. Das ist ein träger Wasserkörper, der sich langsam erwärmt. In dem Emmerich-Film ist es so, dass der Golfstrom umkippt und dann eine neue Eiszeit kommt vor New York. Ganz kurz der Mechanismus. Sie haben also hier, das ist die sogenannte globale Förderbandzirkulation. Sie haben warmes Wasser hier aus dem Golf von Mexiko. Hier verdunstet sehr viel Wasser. Das Wasser erwärmt sich aber auch. Das heißt, Sie haben sehr salzhaltiges Wasser, weil viel verdunstet ist. Und sehr warmes Wasser, was hier auf der Oberfläche schwimmt, weil es eben warm ist. Und hier oben wird es durch die kalten Winde, die hier von Grönland runterkommen, abgekühlt. Sie haben sehr salzhaltiges Wasser. Und das bedeutet eine sehr hohe Dichte. Das sinkt auf den Boden ab und fließt dann so einmal durch den ganzen Ozean oder die Ozeane. Die Idee ist jetzt, wenn Sie Grönland abschmelzen, dann ist dieses Wasser hier oben nicht mehr so salzhaltig. Das heißt, wenn Sie es abkühlen, Die Dichte nimmt nicht mehr in der Art und Weise zu und es bleibt einfach oben schwimmen. Und dadurch wird diese Pumpe von diesem warmen Wasser von hier nach da unterbrochen. Im Augenblick, wie gesagt, wird es so nach unten weggesogen und dann bleibt es hier oben, staut sich quasi und Sie haben diese Warmwasserheizung nicht mehr da. Sie fragen, was passiert in der Zukunft? Und das ist jetzt hier die Änderung des Golfstroms. Auch für diese beiden Szenarien sehen also jetzt hier der Golfstrom, das ist zum Jahr 2000, 2300, man geht also da sehr stark in die Zukunft, hat hier so eine leichte Delle, geht aber praktisch ungehindert weiter, wie er heute ist. Bei diesem niedrigen Szenarium, wenn Sie das hohe Szenario fahren, dann geht der Golfstrom rapide in den Keller und ist also hier vielleicht nur ein Viertel so stark, wie er vorher war. Also da hatte man dieses Szenario. Allerdings hätte man dann immer noch nicht diese Eiszeit wie in dem Emmerich-Film, sondern Sie hatten dann gesehen bei dem Temperaturbild, es wird dann immer noch wärmer als jetzt heutzutage, allerdings nicht so stark. Last not least, man kann also dann reinzoomen mit den Modellen in unsere Region, sich angucken, was passiert hier bei uns. Das wäre also jetzt hier der Niederschlag für Europa und Sie sehen, das würde also jetzt hier im Sommerhalbjahr ungefähr 10-20% mehr werden, als es heutzutage ist. Bei der Temperatur kann man sich angucken, das ist also jetzt so ein mittleres Szenario, dieses 4,5-Szenario. Sie hätten dann also hier Temperaturen zwischen 3 und 4 Grad wärmer als heutzutage in 100 Jahren. Okay, die Projektionen sagen, also wenn man den Temperaturanstieg, also diese sehr ambitionierte Klimapolitik fährt, dann kann man diesen Temperaturanstieg auf 0,9 bis 2,3 Grad begrenzen. Wenn man nichts macht, dann kann man durchaus Temperaturen kriegen, die höher sind als 5,4 Grad gegen Ende des Jahrhunderts. Man geht davon aus, dass mehr Temperaturextreme auftreten und man geht auch davon aus, dass mehr Starkniederschläge auftreten werden. Was man allerdings hat beim Niederschlag, dass die trockenen Regionen trockener werden und die feuchten Regionen feuchter werden. Und die Gletscher werden eher abnehmen. Das arktische Meereis kann zurückgehen und wenn man auf dieses sehr hohe Szenario geht, dann kann sogar die Arktis eisfrei werden. Permafrost nimmt auch ab und die Erwärmung der Ozeane wird zunehmen und die wird sich auch auf die Jahrhunderte fortsetzen, auch wenn diese Treibhausemissionen stabilisiert worden sind. Okay, wo ich nicht drauf eingegangen bin, ist auch eine Versauerung. Wenn der Ozean CO2 aufnimmt, dann versauert der. Und der Meeresspiegel wird ansteigen, 26 bis 55 Zentimeter. Und der Golfstrom wird schwächer werden. Aber was unwahrscheinlich ist, dass er so ganz zusammenbricht. Die Temperaturprojektion der IPCC gibt es hier jetzt schon seit 20 Jahren. Dann hat man sich den Spaß gemacht zu gucken, wie gut waren eigentlich die Projektionen. Also das ist die Temperaturentwicklung, das heißt diese gemessene Kurve liegen eigentlich ganz gut in der Projektion drin. Auch diese Abflachung der Kurve, dieser Hiatus, wird das genannt Hiatus, in den letzten Jahren ist eigentlich immer noch in diesem Fächer drin, der vorhergesagt wurde. Also insofern lagen wir auch vor 20 Jahren mit unseren Vorhersagen ganz gut. Das sind diese Emissionsszenarien, die wir haben. Also hier, das war hier die Weltbankkrise, da ging das so ein bisschen runter. Aber ansonsten sind wir hier doch leider auf dem roten Pfad. Man muss also sehen, wie man da runterkommt, aber im Augenblick gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür. Ist die Frage, ob das der Weg ist, den wir schon eingeschlagen haben. Ja, und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Professor Ulrich Kubasch über den Einfluss des Menschen auf das Klimasystem der Erde.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.